SWR 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
Es wurde oft gewünscht, jetzt ist es soweit. Electric Ladyland von Jimi Hendrix oder genauer The Jimi Hendrix Experience ist heute unser Thema. 1968, am 16. Oktober kam es raus. Ein opulentes Doppelalbum, aber was war das denn jetzt eigentlich? Rock'n'Roll, Blues, Psychedelic, Rock. Auf jeden Fall war es eine Revolution im Jahr der Revolten. Man vergisst es heute oft. Es waren ja nicht nur die deutschen Studenten, die bei uns gegen den Muff von 1000 Jahren und den Vietnamkrieg auf die Straße gingen. Ähnliches passierte in Frankreich, in den USA und auch jenseits des Eisernen Vorhangs. In der Tschechoslowakei gab es mit dem kurzen Prager Frühling einen gesellschaftlichen Aufbruch, der dann aber von den Warschauer Paktpanzern niedergewalzt wurde. Und damit wir uns jetzt mal zurückversetzen in diese Zeit bei uns hier in Deutschland, habe ich eine kurze Collage mitgebracht, die ich vor einiger Zeit mal mit einem Kollegen, dem Alex Dümich, vom SWR1 Sounddesign produziert habe. Es geht ums Jahr 68 in Deutschland. Musik und Gesellschaft waren da sehr polarisiert und das hört man auch.
Sind Sie der Meinung, dass Studenten demonstrieren sollten?
Eine Demonstration ist nie gut. Wir in Deutschland, wo wir den Krieg verloren haben, ist immer gut, wenn man brav ist.
Ich bin dafür, nicht wahr, dass die Studenten wohl demonstrieren. Man muss nicht gleich draufschlagen. Wir sind ja schließlich hier keine Neger wie drüben in Amerika, sondern wir müssen uns eben mit dem Munde verteidigen.
Wir müssen von unseren Helden an der Spitze fordern, dass kein einziger amerikanischer Soldat von West-Berliner Boden aus nach Vietnam geht.
There must be some kind of way out of here.
Gucken Sie mal die Haare, langen Haare, die Gesichter an. Die Studenten rauchen auf der Straße Zigaretten.
Das sind Tagediebe. Wir sollen arbeiten.
Der Faschismus steckt in unserer Struktur. Die Struktur ist kapitalistisch und die haben wir zu stürzen.
Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich sie abschaffen, erstmal die Haare schneiden lassen und ins Arbeitslager schicken.
Ein Attentat in Berlin hat heute Nachmittag, wenige Stunden vor den Feiertagen, Bestürzung in der Bundesrepublik ausgelöst. Rudi Dutschke, Mitglied des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes und Wortführer der außerparlamentarischen Opposition, ist auf dem Kurfürstendamm niedergeschossen worden.
Es ist furchtbar anzusehen. Ich muss dieses so persönlich sagen. Es sind die beiden Schuhe von Rudi Dutschke noch auf der Straße. Es sind die Blutflecken zu sehen. Außerdem liegt das Fahrrad noch genau in der Stellung, in der Rudi Dutschke auf den Bürgersteig dann stürzte, nachdem er von den 3-4 Schüssen getroffen wurde.
Er stand dann auf und schrie nach Vater und Mutter. Und ich muss zum Friseur und ist ungefähr dann 50 Meter weitergelaufen, ist dort umgekippt und seine letzten Worte waren Soldaten, Soldaten.
Leute auf der Straße, die protestierende Studenten ins Arbeitslager wünschen. Rudi Dutschke, der gegen Vietnamkrieg und den Kapitalismus agitiert und dann bei einem Attentat von einem aufgehetzten Neonazi lebensgefährlich verletzt wird. Dazu Musik von Heintje, Jimi Hendrix, Iron Butterfly. Das waren die krassen Gegensätze von 68. Und dazu gab es auch noch die sexuelle Revolution. Ein Jahr voller Umbrüche auch in der Musik. Für manche verstörend, aber auf jeden Fall wegweisend für das, was kommen würde im Rock. Und darum geht's jetzt. Heute mit drei Leuten im Homeoffice. Hallo Katharina Heinius aus der SWR1 Musikredaktion.
Hallo.
Und aus Dusslingen dazugeschaltet ist der Autor, Sammler und Hendrix-Fachmann Wolfgang Friedrich. Hallo Wolfgang.
Hallo zusammen.
Und schon der Opener von Electric Ladyland zeigt, dass die Zeiten sich geändert hatten, auch im Rock. Hier ist And the Gods Made Love.
Thank you.
And the Gods Made Love. Huch, was war das jetzt? Eine Soundcollage gleich zu Beginn, wo man doch vielleicht ein markantes Gitarrenriff erwartet hätte. Wolfgang, du warst, glaube ich, 9, als Electric Ladyland rauskam. Ich gehe mal davon aus, dass du Hendrix für dich erst später entdeckt hast. Aber was hast du gedacht, als du damals die Scheibe aufgelegt hast und dann diese Soundcollage gleich zu Anfang lief? War das nicht verstörend?
Ja, natürlich, das war mehr als verstörend. Also ich habe zuerst gedacht, meine Anlage ist kaputt. Ich bin hin und habe überprüft, ob das, was da jetzt nicht stimmt, weil, also man rechnet ja, wie du sagst, eigentlich mit einem strukturierten Musikstück, und dafür gab es, also wie Jimmy das selber ja bezeichnet hat, Soundpainting vom Meister. Das war okay. Schon witzig, ja.
Also quasi ein Gemälde aus Tönen. Ja. Sag mal, wie bist du zum Hendrix-Sammler geworden?
Also ich habe, also meine erste Scheibe war eigentlich von Bad Company und auch Led Zeppelin, und dann waren wir im Schüleraustausch in Grenoble, da war ich 15, und ein Freund von mir hat gesagt, du musst mal was von Hendrix hören, und da waren wir in so einem Kaufhaus und da gab es so telefonzellenartige Teile, wo du dann Platten drin hören konntest. Ich weiß noch, mein Freund hat sich in The West aufgelegt von Hendrix, und ich, mir hat er The Isle of Wight gegeben, und ich blieb sofort natürlich beim Zaubersong All Along the Watchtower hängen, und war ab da war es um mich wirklich im wahrsten Sinn des Wortes geschehen. Da wollte ich dann unbedingt mehr wissen, mehr hören, und habe das Teil dann auch gekauft und bei meinen Gasteltern rauf und runter gehört. Die haben schon die Augen dann verdreht, ist klar, ne? Aber so hat es angefangen.
Du bist Autor, schreibst Fachbücher über Sport. Jetzt kommt aber noch eine spannende Recherche dazu über den Tod von Jimi Hendrix. Ja. Erzähl mal was über das Projekt.
Ja, also es war so, dass der Verleger von Univibes, der Cäsar Glebeck, der das Fanmagazin seit 30 Jahren oder 35 schon auflegt, an mich herangetreten ist, weil die Schlaftabletten, die Jimmy genommen hatte, waren deutsche Schlaftabletten. Und die Freundin, die Monika Dannemann, die ja mit ihm zusammen war bis zum Schluss, war ja Deutsche. Und dann hat er gesagt, kannst du was rausfinden über das Zeugs? Und dann bin ich zu meiner promovierten Apothekerin hier im Ort, die Dr. Badlen, und von der Gerichts- und Rechtsmedizin in Köln mir Fälle, 10 Stück, 15, besorgt mit Todesfälle, die im Zusammenhang standen mit der Tablette. Und danach war es dann klar, dass diese ganzen Mythen, er sei an Drogen gestorben, das ist ja eigentlich so, kommt immer reflexartig bei Jimmy, dass das eigentlich nicht zugetroffen ist, sondern der ist damals, ich würde das als einen dummen Unfall bezeichnen, halt ums Leben gekommen, hat Vesparax geschluckt, und was die Engländer hatten ja drüben in England war Mandrax, und das hört sich ähnlich an, ist aber ich glaube 10-mal zu schwach, und er hat halt gedacht wahrscheinlich, dass die Schlaftabletten ähnlich schwach sind wie dieses Mandrax, und hat zu viel genommen und da war dann eigentlich damals schon gar nichts mehr zu machen. Blutwäsche gab es zwar schon, aber war äußerst schwierig in den Zeiten, und also in dem Augenblick, wo er sie genommen hatte, war es vorbei. Du hörst immer dasselbe, ja, er ist ein Droger gestorben, aber das er ist es nicht.
Mhm. Katharina, zurück zum Opener von Electric Ladyland and the Gods Made Love. Es sind nur knapp anderthalb Minuten, dieses Intro, aber was will uns Hendrix damit sagen? Wolfgang hat schon gesagt, Soundpainting, aber das war doch auch 68 mutig, mit einer Collage anzufangen, oder?
Das war sogar sehr, sehr mutig, aber Jimi Hendrix ging es immer viel mehr um den Klang als um einen Text oder eine Melodie, und das setzt er eben hier auch an den Anfang. Und er hat da auch große Vorbilder gehabt, denn wenn man mal so in die Musikgeschichte reingeht, dann sind es tatsächlich mal wieder die Beatles, die da den Vorreiter gemacht haben, nämlich im Jahr 67, im Juni 67 mit Sgt. Pepper. Da ist nämlich ein Song drauf, Being for the Benefit of Mr. Kite, das ist diese Zirkusnummer. Und in der hat George Martin damals schon Aufnahmen genommen, Tonbänder, die dann auseinandergeschnitten und neu zusammengesetzt. So nennt man das nämlich. Es gibt auch einen Fachbegriff dafür. Das ist die Musik konkret. Ich hatte es, glaube ich, schon in ein paar Podcasts vorher auch schon mal erwähnt, immer mal wieder. Das sind praktisch, das ist eine Kompositionstechnik, bei der man aufgenommene Geräusche oder auch Instrumente auf den Tonbändern eben dann zerschneidet oder und wieder neu zusammensetzt oder das Tonband auch schneller oder langsamer laufen lässt. Also man einfach mit dem Klang spielt und den Klang des Geräusches oder des Instruments verfremdet. Und genau das hat Jimi Hendrix hier gemacht. Er verfremdet hier Stimmen, er macht sie langsamer, er macht sie schneller. Und so klingt es dann so mystisch wabernd und ist die Einleitung für dieses Album, das ja auch immer wieder mit Klängen spielt, ob er das jetzt, ob er die Klänge jetzt mit der Gitarre erzeugt oder mit Bändern. Aber das ganze Album ist ja eine große Klangcollage, wenn man das möchte.
Mhm. Also John Lennon hat ja damals, glaube ich, zu George Martin gesagt, ich möchte, dass das klingt, wie eine Zirkusmanege riecht. Ne?
So, genau, das hat er gesagt, genau. Und das hat George Martin für ihn hinbekommen. Genau, und ja, die Beatles haben ja dann auch noch, also das viel bekanntere Stück der Beatles ist ja dann Revolution No. 9. Das kam, ist ja auch eine Tonbandcollage von Lennon. Yoko Ono hat da auch noch mit reingespielt. Aber das war ja dann nach diesem Album Electric Ladyland. Das kam ja dann im November 68 auf dem weißen Album von den Beatles. Deswegen ist Being for the Benefit of Mr. Kite die eigentliche, das Stück, das Jimi Hendrix auf jeden Fall kennen musste, weil er ja auch Sgt. Pepper gespielt hat in London damals. Aber darauf kommen wir dann später noch.
Genau. Du sprachst von Musik konkret. Musikalisch wesentlich konkreter wird es beim zweiten Track, dem Titeltrack, eine Einladung ins Land der elektrischen Frauen zu kommen. Seltsam. Hier kommt Have You Ever Been to Electric Ladyland?
So it's time we take a ride. You can cast all your hang-ups over the south side while we fly right over the love-filled sea. Look up ahead, I see the love land. Soon you will understand.
Jimi Hendrix Experience, Have You Ever Been to Electric Ladyland? Was für eine seltsame Einladung ist das, Katharina?
Oh, ich weiß nicht, ob es seltsam ist für unsere Ohren. Es ist, glaube ich, gar nicht mehr so seltsam. Für damalige Ohren ist es ganz schön seltsam, diese Klänge, diese Sounds, die er da plötzlich aus seiner Gitarre rausholt. Ja, es ist eine psychedelische Reise ins Liebesleben von Jimi Hendrix, könnte man sagen. Electric Ladies, so heißt zumindest die Legende, soll er ja seine Groupies auch genannt haben. Aber was hier vor allem wichtig ist, ist wirklich der Klang, den er erzeugt mit dem Instrument. Also er nimmt die Gitarre ja wirklich und malt mit ihr, also Painting, ich nehme das gern nochmal auf, das ist wirklich ein Gemälde hier, ein sehr, sehr kreatives und Gemälde. Er spielt sogar Bass hier in diesem Song.
Warum spielt er eigentlich den Bass Ich meine, er hatte doch einen Bassisten.
Das weiß ich jetzt nicht, Frank.
Ja, aber vielleicht Wolfgang.
Ja. Ja, natürlich. Also es war schon zu der Zeit so, dass Jimmy mit Redding nicht mehr ganz so zufrieden war und auch umgekehrt. Also
Redding war sein Bassist, einiges, ne?
Ja. Es war eigentlich sein Bassist und dem ging ein paar Sachen tierisch auf den Zünder, wie das da ablief. Jimmy hat es eigentlich nicht so interessiert und er war halt auch ein begnadeter Bassist. Der hat den Fender Precision einfach umgedreht von Redding und hat das Ding auf dem Kopf gespielt und Note für Note halt perfekt. Und er war halt einfach, wie gesagt, ein Genie, ein Musikgenie, der kann sowas.
Zum Thema umgedreht müssen wir noch für alle Nichtwissenden sagen, also Jimi Hendrix war Linkshänder, hat seine E-Gitarre andersrum gespielt, also hat eine Rechtshänder-Gitarre gespielt und wie war die dann bespannt?
Ja. Die hat er sich dann für sich bespannt und hat aber der Sound von ihm wurde ja dann anders, weil die Saiten anders auf den Tonabnehmern zu finden waren letztendlich. Und es gibt ja eine Reihe an Gitarristen, einen richtig guten, die ihn da kopiert haben, also Stevie Ray Vaughan oder auch Jeff Beck, die Connoisseurs der Gitarre alle kennen, die haben ihn da nachgeeifert und haben das dann auch gemacht, um speziell auch den Gitarrensound der Stratocaster so hinzubekommen.
Wir hatten es ja eben schon von Jimmy und seinen Groupies, wo wir gerade beim Thema Sex sind. Sex Sells hat man sich bei der Plattenfirma gedacht und im Jahr der sexuellen Revolution ein Foto von 21 nackten Frauen auf das Innencover gedruckt. Heute wäre das nicht revolutionär, sondern purer Sexismus und auch Jimi Hendrix soll not amused gewesen sein.
Ja, also Jimmy war offensichtlich sehr, sehr verärgert darüber. Er hatte keinen Einfluss auf das Cover. Verantwortlich für dieses Cover mit den Frauen war Chris Stamp, also einer der Manager von The Who. Und der fand das ziemlich witzig. Er hat erklärt auch mal, Chris Stamp, das sollte eigentlich nicht sexistisch sein, sondern einfach eher so diese Freiheit auch darstellen, wobei Tongue in Cheek, also mit der Zunge in der Backe, also das kann er erzählen, wie man will. Also Jimmy wollte eigentlich ein Foto nehmen von Linda McCartney, also der Frau der späteren von Paul McCartney, die war ja Fotografin und hat eigentlich im Central Park schöne Aufnahmen gemacht, wie Jimmy und die Gruppe mit Kindern zusammen auf einem kleinen Monument sitzen, ganz relaxed. Und das ist übrigens dann auch auf der Ausgabe vom 50-jährigen Jubiläum drauf, die vor 2 Jahren erschien. Übrigens an alle, die sich noch eindecken wollen mit Hendrix-Material, nie klangen weder CD noch die LP, die da rauskam, besser als vor 2 Jahren auf den 50 Jahren auf der Jubiläumsausgabe, Frank.
Es gibt ja ganz witzige andere noch Geschichten noch rund um dieses Plattencover. Zum Beispiel gab es ja einige wenige, wo sich jemand einen Scherz erlaubt hat und dann hieß es plötzlich nicht Electric Ladyland, sondern Electric Landlady. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen?
Man muss sich das so vorstellen, dass die Leute, die da in Plattenfirmen gearbeitet haben, das waren Leute, die haben mit der Art von Musik gar nichts zu tun gehabt. Das war für die ein normaler Job, ob das jetzt Hendrix gewesen ist oder irgendein ein Opernsänger. Die haben den gar nicht gekannt und dann haben die, und eine Landlady ist in England oder der Landlord, die sind ja schon Begriffe, die man in England, gut, okay, da kommt das her. Ja, wenn du sagst auch zu jemandem, deren Pub besitzt oder so, auf dessen Gründen ein Restaurant steht, ist es der Landlord. Und ähnlich lief es wahrscheinlich hier, dass die gar keine Ahnung hatten, und haben gedacht, das ist ein Schreibfehler und haben es dann halt verschlimmbessert. Ja.
Kommen wir wieder zur Musik. Hier kommt Crosstown Traffic. Speed I drive.
across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just right. So hard to get through to you.
Crosstown Traffic, The Jimi Hendrix Experience. Katharina, das ist der Song, der nicht nur textlich gewisse Parallelen zu einem Song einer Band aufweist. Du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, die uns beiden sehr am Herzen liegt.
Ja, und zwar die Beatles, die ja in diesem Podcast häufiger noch genannt werden. Und zwar mit dem Song Drive My Car.
Die Ähnlichkeit, wo sind jetzt die Verbindungen?
Genau. Die erste Verbindung ist, beide Songs sind in London aufgenommen worden. Also die Beatles haben Drive My Car klar in den Abbey Road Studios aufgenommen. Und Jimi Hendrix, der ja in dieser Zeit oder vor den Albumaufnahmen sich ja auch lange in London aufgehalten hat, hat diesen Song in den Olympic Studios aufgenommen oder zumindest dort angefangen, ihn aufzunehmen. Dann ist natürlich das Thema des Songs der Straßenverkehr. Das sind beides natürlich sexuelle Anspielungen. Wobei die Beatles, möchte ich sagen, hier ein bisschen netter sind. Sie singen ja Baby, I love you am Ende und Jimi Hendrix ist da doch eher sehr direkter und sagt, naja, du bist eher Durchgangsverkehr und ich muss hier durch. Aber ja, und das Gitarrenriff ist ja auch irgendwie, also die Beatles haben ja auch eine ganz, ganz klare Linie. Jimi Hendrix hat eine klare Linie. Also da gibt es schon so einige Parallelen.
Die Verbindung zu den Beatles kam ja nicht von ungefähr, Katharina. Jimi Hendrix hat angedeutet schon, seinen großen Durchbruch in England geschafft. Wie kam das?
Ja, das ist eine super schöne Geschichte und eigentlich ist die ein ganz eigenes Buch wert und ein eigener Podcast. Ausschlaggebender Punkt ist Jess Chandler. Das war der damalige Bassist der Animals. Die waren in Amerika auf Tournee im Sommer 1966 und er hat Jimi Hendrix in New York gesehen, im Stadtteil Greenwich Village. Das war so das Künstlerviertel. Da ist zum Beispiel auch Bob Dylan groß geworden, hat er so seine ersten Gehversuche gemacht und zwar im Café Wah. Und da hat er im Juli 66 Jimi Hendrix entdeckt und weil er eben auch als Künstlermanager gearbeitet hat, hat er ihn gebeten, ich manage dich, komm nach London und ich stell dir eine Band zusammen. Und das hat er dann auch gemacht im September 66 und von da an hat Jimi Hendrix ganz schön die Londoner Musikszene aufgemischt und auch ein bisschen durcheinander gewürfelt. Hendrix sagte nämlich dann auch zu Jess Chandler, er möchte unbedingt Eric Clapton kennenlernen. Und er dachte, okay, kein Problem, können wir machen. Dann ist Jess Chandler, er kannte sich ja aus, in London zu einem Cream-Konzert gegangen am 1. Oktober 66 und hat auch sofort einen Auftritt klar gemacht. An diesem Abend hat nämlich Jimi Hendrix sofort mit Eric Clapton gespielt und der war mächtig beeindruckt, weil es war ein Song, den sich Jimi Hendrix ausgesucht hat, der gar nicht so leicht war. Das war Killing Floor von Howling Wolf. Eric Clapton hat sich praktisch die Show gestohlen gefühlt an diesem Abend, weil Jimi Hendrix alles tat, was er noch nie zuvor gesehen hat. Er hat mit den Zähnen gespielt, er hat hinter seinem Rücken gespielt, auf dem Boden liegend im Spagat. Also er hat die ganze Palette schon an diesem ersten Abend abgezogen und war total fasziniert. Und dann kommen da auch noch in London natürlich The Who mit ins Spiel, weil auch Pete Townshend wollte Jimi Hendrix unbedingt kennenlernen und er hat sich auch von ihm Equipment-Tipps geben lassen. Und es gibt eine total schöne, wie soll ich sagen, Stelle in der The Who-Biografie. Es muss nämlich so gewesen sein, dass kurz darauf Eric Clapton bei Pete Townshend angerufen hat, also die beiden Gitarrengötter in London in der Zeit, und muss ihn gefragt haben, hey, Jimi Hendrix spielt, demnächst kommst du mit aufs Konzert. Und dann müssen sich die beiden gedacht haben, ja okay, das müssen wir uns unbedingt mal anschauen und sind dann zusammen losgezogen. Und es gibt, Townshend beschreibt in der Biografie wunderbar dieses Erlebnis, als die beiden dann zusammen, also Eric Clapton und Pete Townshend vor dem besagten Club, in dem Jimi Hendrix gespielt hat, eben standen. Ich würde die kurz vorlesen, ist das okay?
Ja, mach das.
Ich sah ihn das erste Mal in Bessies Club und es war vernichtend, erinnert sich Pete. Eric Clapton hatte mich angerufen und vorgeschlagen, dass wir uns den Typ gemeinsam anschauen. Ich war im Studio hängen geblieben und so kamen wir etwas zu spät zur Show. Gerade als wir ankamen, marschierte Jeff Beck raus. Ich fragte, was ist los, Kumpel? Ist der so schlecht? Beck konnte bloß mit den Augen rollen. Nein, Pete, er ist so gut. Als Eric und ich die Show sahen, wussten wir, was er meinte. Er spielte alles. Blues, Rock und Sachen, die ich nicht beim Namen nennen kann. Er spielte mit den Zähnen, hinterm Rücken, auf dem Boden. Es war unfassbar. Und ziemlich hart für mich und Eric. Weil wir uns diese schwarze amerikanische Musik angeeignet hatten, importiert hatten für die Jugendlichen in London. Und es schien, als wollte Hendrix sagen, ich nehm's jetzt wieder zurück. Ihr seid fertig damit. Ich zeige euch, wohin das führt. Und Townshend hat sich halt geärgert, dass er ihm Equipment-Tipps gegeben hat und er eben das genauso aufgebaut hat, wie er das sagte. Und The Who haben sich so gefühlt, als wären The Jimi Hendrix Experience so eine bessere Kopie von ihnen selbst. Aha. Und haben sich dann natürlich, der Punkt auf dem I war dann natürlich, dass ihre beiden Manager sich mehr für Jimi Hendrix interessiert haben dann und ihn auch unter Vertrag genommen haben als für The Who. Und das war, glaube ich, wirklich dann ein Ego-Problem.
The London Music Police Department. So kommt mir das vor, wie die Musikerpolizei, die vor der Bühne steht und eifersüchtig auf das guckt, was da oben passiert.
Und genau, aber man muss wirklich sagen, es waren ja nicht nur Clapton und Townshend, sondern auch die Beatles haben sich ja für Jimi Hendrix begeistert. Er hatte zum Beispiel eine Wohnung in London, Handel Hendrix, neben Handel, also in demselben Gebäude, in dem halt Handel vor über 200 Jahren seine Wohnung hatte.
Ach ja.
Und da ist er gelandet in dieser Wohnung und da gingen auch die Beatles ein und aus. Also George Harrison zum Beispiel war da ständig. Und eben auch auf seinen Konzerten, und das wusste er. Und ein paar Tage, nachdem das Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band rauskam, stand Jimi Hendrix auf der Bühne und hat einen Song gespielt, den die Beatles nie live gespielt haben und auch nie live spielen sollten, nämlich Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Und da ist Paul McCartney echt die Kinnlade runtergefallen und er stand nur noch staunend da, weil er wirklich nur ganz wenig Zeit hatte, sich diesen Song drauf zu schaffen und er ist auch wirklich nicht leicht live zu spielen. Also das war für die damalige Zeit schon, er hatte die Hochachtung von allen.
Und auf YouTube gibt es tatsächlich einen Mitschnitt von diesem Auftritt, wer auch immer den gemacht hat. Wir können natürlich die Rechte nicht klären, wissen nicht, ob wir das hier spielen dürfen im Podcast, aber deswegen lassen wir die Finger davon. Ist auch nicht so gut, die Aufnahme. Aber was es offiziell gibt, ist eine Version von Sgt. Pepper von Jimi Hendrix von einem Konzert in Stockholm am 5. September 1967. Ist mal auf einer Compilation rausgekommen und das klingt so. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band in der Version von Jimi Hendrix. Und ja, es klingt schon immer ganz anders als bei den Beatles. Ich persönlich weiß nicht so recht, was ich damit anfangen soll, gebe ich offen zu. Es ist kraftvoll, es ist stark, aber die Magie des Songs ist bei mir weg, muss ich ehrlich zugeben. Wolfgang, wie siehst du das?
Ja, natürlich, also er hat es verrockt halt, es klingt halt komplett anders. Ich denke, es ist eine Reminiszenz, wie Katharina das gesagt hat, er hat die Beatles geschätzt und hat halt das einfach, das hat er ja mit Sunshine of Your Love, mit Cream dann auch mal gemacht. Ja, hat einfach die Musiker damit ehren wollen.
Katharina, und dann, wie ist das in London weitergegangen, die Geschichte?
Na, er ist dann eigentlich wieder zurück in die USA, auch um dann Electric Ladyland aufzunehmen. Das war ein bewusster Schritt, ein bewusstes Statement. Er wollte zu neuen musikalischen Ufern aufbrechen und halt hat dann auch einen Ortswechsel irgendwie gebraucht. Es gab dann noch das Monterey Pop Festival, was im Juni 67 stattgefunden hat, ganz legendär. Und da hat er ja zum ersten Mal seine Gitarre in Flammen gesetzt und zerschlagen. Also er hat sie zerstört. Also warum hat er das gemacht? The Who sind auch aufgetreten und er wusste, Pete Townshend will auch seine Gitarre zerstören. Das hatte Townshend nämlich im März 67 zum ersten Mal gemacht. Und er wollte dem eins draufsetzen. Kann man natürlich sagen, okay, kann man so machen, aber woher kommt das eigentlich, dass man Instrumente zerstört, dass man es mutwillig auf der Bühne tut? Natürlich, wenn man da im Publikum steht, das ist ja schon erstmal auch ein Schock, ein brennendes Instrument zu sehen. Also es gibt zum Beispiel eine Kunstrichtung, die nennt sich Fluxus in der Avantgarde. Da werden auch Instrumente zerstört. Ich durfte das mal live erleben und da stockt einem echt der Atem, wenn dann eine Geige plötzlich zerschlagen wird oder ein Flügel zertrümmert. Das tut wirklich innerlich weh, das sind innerliche Schmerzen. Und so stelle ich mir das eben in diesem Moment auch vor. Aber Townshend hat das gemacht. Das ist wiederum eine andere Kunstrichtung. Das ist die Autodestructive Art, also die autodestruktive Kunst, die davon lebt, dass eben Bilder, Skulpturen oder auch andere Konstruktionen nur für einen kurzen Moment leben, also nur für wenige Sekunden. Also dieses Kunstwerk existiert nur im Moment. Das ist also eine momenthafte Kunst, wie die Musik ja eben auch. Musik passiert ja auch nur im Moment und ist dann irgendwann verklungen. Und hier ist es im Prinzip genau dasselbe, nur halt mit einem visuellen Kunstwerk, das auf der Bühne in einer Art Performance für einen kurzen Moment existiert und dann der Vergangenheit angehört. Und das passiert hier in diesem Moment. Und das ist der Grund, warum das Pete Townshend macht. Und Jimi Hendrix hat das von Pete Townshend und setzt eben noch mit dem Feuer eine Schippe drauf.
So, und jetzt kommen wir wieder zurück zu Electric Ladyland. Danke, Katharina, für diesen Ausflug in die Kunst. Wolfgang, was war genau der Plan von Jimi Hendrix, als er dann zurückgekehrt ist in die USA? Was wollte er mit Electric Ladyland? Hatte er überhaupt einen Plan und was war der dann?
Ja, also gut, der Plan war natürlich schon, sich auch musikalisch weiterzuentwickeln mit dem Album. Dazu war definitiv Chas Chandler der falsche Produzent, weil der war eigentlich jemand, der ganz gerne 3 Minuten Popsongs aufgenommen hat. Und,
wie House of the Rising Sun und so, ne?
Ja, natürlich, genau, Katharina. Das Album war kein Konzeptalbum, das Doppelalbum, aber hat, denke ich, ganz klar die Richtung aufgezeigt, in die Jimmy sich entwickeln wollte. Es ist auch so, dass aus England 4 Spuren gewohnt war zum Aufnehmen und die 16, die er dann plötzlich im Recordplant hatte in Amerika, da muss ihm anscheinend der Gaul durchgegangen sein. und gerade, und im experimentellen Bereich, und er hat ja, das hat Katharina wunderschön beschrieben, er hat ja furchtbar gerne experimentiert mit dem Klang. Also Eddie Kramer hat gesagt, er hat ja Gitarrensolos dann auch rückwärts gespielt und die dann reingefummelt in die Songs und hat da Spuren drüber und drunter gelegt. Und das war also schon eine Sache, dass er ist eigentlich groß geworden in England. Es war ihm aber auch wichtig, er war ja Amerikaner, ja, dass er den Durchbruch auch in Amerika schafft. Und was ihn offensichtlich oder womit er nicht ganz zufrieden war in der Entstehung des Albums, war, dass er parallel zu einer viermonatigen Tour auch immer hinterher ins Studio musste und wollte auch, um aufzunehmen. Mhm. Und das war für ihn anscheinend nach eigenen Beschreibungen in einem Interview ziemlich erschöpfend, das Ganze, ist klar. Ne? Wenn du da zwei Konzerte, wie das damals war, pro Tag gespielt hast, kann man sich das leicht vorstellen. Ne?
Er wollte eigentlich sein eigenes Studio haben. Also er wollte ja eigentlich gar nicht mehr irgendwo hin, sondern er wollte sein eigenes Studio einrichten, eben um nicht mehr diesen Einschränkungen zu unterliegen von den Studios, die es halt so gab.
Genau.
Sondern das wollte er selbst einrichten nach seinen Vorstellungen. Der Bau hat sich aber leider verzögert, also es kam nie dazu. Und so musste er in die damals neu gebauten Record Plant Studios, da hat vorher so gut wie nichts stattgefunden. Die Alben, die später drin aufgenommen wurden, die kennen wir auch alle. Oder Songs zum Beispiel wie Imagine von John Lennon ist dann da auch entstanden. School's Out von Alice Cooper, Piano Man von Billy Joel und Born to Run von Bruce Springsteen. Aber das war alles nach Jimi Hendrix. Jimi Hendrix war eigentlich so der Erste, der in diesen Studios aufgenommen hat.
Der Türöffner.
Genau.
Das soll ja auch eine ganz interessante Stimmung gewesen sein während dieser Aufnahmen. Es war ja eher so ein bisschen familiär, dachte ich, habe ich gehört. Ne? Man hört ja auch oft Leute auf der Platte, Wolfgang.
Also es war so, völlig richtig. Das war Blessing and Curse, also Segen und Fluch gleichzeitig. Es war so, dass Jimmy halt durch New York gezogen ist und da gab es immer eine sehr viele sogenannte Hangers-on, also Typen und Leutchen, die sich einfach an ihn rangehängt haben, oh, da ist ja Hendrix, komm. Und da sind anscheinend zum Teil 20, 30 Leute mit ihm ins Studio. Und er hat dann, sagt Chandler, er hat dann zum Teil mehr für die Leute gespielt, um die zu unterhalten und weniger eigentlich in dem Sinne, dass das Album sich weiterentwickeln konnte. Und das hat solche Dimensionen angenommen, dass einmal Noel Redding wieder dazugestoßen ist und seinen Platz einnehmen wollte an seinem Verstärker, um Bass zu spielen. Da hat ihn jemand gefragt, was willst denn du hier? Dann hat er gesagt, und wer bist denn du eigentlich? Dann hat er gesagt, ich bin eigentlich der Bassist der Band, wird ganz gerne jetzt hier wieder ein paar Takte spielen. Und das ging aber dem Redding extrem auf den Zünder und Jess Chandler ist damit auch nicht zurechtgekommen. Und in dem Chaos hat sich aber Jimmy offensichtlich relativ wohl gefühlt.
Ich glaube, er war auf der Suche in der Zeit. Also genauso wie Wolfgang es sagt, da waren ständig andere Leute mit im Studio und er hat sich auch viele Gastmusiker mit reingeholt, wie Steve Winwood zum Beispiel, Al Cooper oder Buddy Miles. Die waren alle mit im Studio und haben mit ihm gejammt. Also für Jimmy ging es immer darum, erstmal den gemeinsamen Klang zu finden, den gemeinsamen neuen Klang, um dann möglicherweise einen Song zu erarbeiten, wenn es einen Song gibt. Und da spürt man, wie sehr er auf der Suche nach neuen Sounds war, in dem Moment, wo er sich andere Musiker dazu holt. Weil nicht jedes Instrument klingt ja gleich bei jedem. Also klar, bei den Gitarristen, die können, das ist natürlich das Anschaulichste, die haben einen bestimmten Verstärker, die können bestimmte Sounds für sich einstellen. Okay, aber selbst wenn man ein Blasinstrument nimmt oder eine Geige oder ein Fagott oder jedes Instrument klingt bei jedem Menschen anders. Und nach diesem Sound, nach diesem Klang hat Jimi Hendrix gesucht in dieser Zeit mit anderen zusammen, also nach diesen neuen Klängen.
Ja, du siehst auch, Katharina, dass einer der schönsten Songs oder die schönsten Songs sind ja gerade aus solchen Jam-Sessions entstanden.
Du sagst es, ja. Und eine dieser nicht enden wollenden Sessions führt dann zum ikonischen Blues-Psychedelic-Stück Voodoo Child. Knapp 15 Minuten lang, hier können wir natürlich nur einen kurzen Eindruck davon vermitteln, das ist klar. Jimi Hendrix Experience, Voodoo Child. Wolfgang, man könnte sicherlich allein über das Stück einen ganzen Podcast produzieren oder ein Buch schreiben. Du nennst es, glaube ich, in Anspielung auf Voodoo auch das Zauberstück von Electric Ladyland. Was macht die Nummer für dich so bezaubernd?
Da kann ich nur wieder den Bezug nehmen zu das, was Katharina gesagt hat zu Beginn. Also es ist die Atmosphäre eigentlich, die den Song auszeichnet. Man spürt es quasi wie entspannt und locker das alles war. Und es war ja auch so, dass die daran beteiligten Musiker gesagt haben, das sei eine ganz, ganz intime und tolle Atmosphäre gewesen. Also Jack Cassidy, der Bassist von Jefferson Airplane, eine Legende eigentlich am Bass, hat das auch bestätigt. Also das war offensichtlich schon eine Sache, die aus der Stimmung heraus entstanden ist, und die Musiker waren alle extrem entspannt.
Der Song basiert ja angeblich auf Muddy Waters Song Rolling Stone, nachdem sich auch die Rolling Stones benannt haben.
Ja. Und es ist ja auch hier wieder zu hören, dass er ein großer Innovator des Gitarrenspiels ist. Also das darf man ja nicht vergessen, dass in der Hörerpost, die ich in Bezug auf Electric Ladyland im Vorfeld bekommen habe, steht immer wieder drin, der Erfinder des modernen E-Gitarrenspiels. Vorher haben die Gitarristen, na gut, sie haben schon auch die E-Gitarre als solche benutzt, also die Beatles zum Beispiel oder die Stones, natürlich hört man ja. Aber diese ganzen abgefahrenen Effekte, das ist ja wirklich das, was Jimi Hendrix erst überhaupt ins Gitarrenspiel reingebracht hat, in dieser Art und Weise, dieses, wie soll ich sagen, zügellose, ne, Wolfgang?
Ja, genau, also dieses Ausloten, würde ich mal sagen, das Ausloten der Möglichkeiten, die eine Gitarre eigentlich, eine E-Gitarre vor allem auch bietet, das hat Jimmy wie keiner beherrscht, heutzutage nur noch vergleichbar zum Teil mit dem, was Jeff Beck spielt. Aber Jimmy war damals seiner Zeit weit voraus. So wie du sagst, die haben dann so Schrammelzeug gekannt und Heintje lief bei uns in Deutschland. Und dann kam Jimmy und hat aufs Wawa getreten und hat dir den Kopf weggeblasen. Das war schon was ganz anderes. Ja.
Das Wawa-Pedal, das hat er quasi in die Musik eingeführt, oder? Das hat, ja, so wie er hat das, glaube ich, noch niemand jemals vorher bedient. Das muss man nicht Kundigen erklären. Das ist dieses Pedal, was dieses heißt das Wawa, was diesen Gitarrensound so verfremdet, ne?
Also für mich sind es zwei Dinge, die hier zusammenkommen, die vorher noch nicht so zusammen waren, wie Jimi Hendrix sie zusammenbringt. Und das ist zum einen, wenn wir nochmal zurück nach London gehen und uns einen Auftritt in London vorstellen, und da steht Eric Clapton neben Pete Townshend. Eric Clapton, der Blues-Gitarrist vor dem Herrn, der im Blues verwurzelt ist, und Pete Townshend derjenige, der mit seiner Technik rumexperimentiert, Rückkopplungen macht und auf dieser Schiene eher unterwegs ist. Und die beiden stellen plötzlich fest, dass der da oben auf der Bühne das beides zusammenbringt. Und das war neu. Und das macht für mich das Gitarrenspiel von Jimi Hendrix aus, dass er eben im Blues verwurzelt, trotzdem Technik und Avantgarde und Klangkunst mit reinbringt in seine Songs, was vorher noch nicht zusammen war. Das war noch nicht zusammen, und das hat Jimi Hendrix zusammengebracht. Und deswegen waren alle so platt damals, weil sie das eben noch nicht gehört haben in Kombination.
Und gesehen.
Genau.
Genau.
Ja. Ich glaube, das Wawa, Katharina, hat als erstes, das Wawa-Pedal hat als erstes auch Pete Townshend benutzt. Der hat es vor ihm gehabt. Gell?
Ja. Und das Lustige ist ja, dass er hat ihn ja auch zu Jim Marshall geschickt und hat gesagt, lass dir da mal einen Verstärker zusammenbauen.
Ja.
Und er hat ihm praktisch da den heißen Scheiß vermittelt. Ja.
Ja. Eine ganz besondere Bedeutung hat das Album Electric Ladyland und der Song Voodoo Child auch für unseren Freund und SWR1 Meilensteine-Fan Thomas Diemroth aus Marburg. Der hat uns schon im Weihnachtsspecial erzählt, dass er großer Fan des Albums ist. Nicht erzählt hat er, dass er als Jugendlicher selbst mal in Sachen Jimi Hendrix unterwegs war. Hallo Thomas.
Ja, hallo Frank.
Electric Ladyland war auch dein Wunsch für dieses Jahr, und Voodoo Child hat dich in besonderer Weise geprägt, kann man sagen, oder?
Naja, Voodoo Child, also die Platte Electric Ladyland war natürlich für uns ein, mit eurer Sprache zu sprechen, ein Meilenstein. Also es war ein Doppelalbum. Wir waren große Jimi Hendrix-Fans schon vorher. Und dieses Doppelalbum war einfach nochmal ein wahnsinniger Gewinn dazu, weil es einfach so vielfältig war und weil es, also gerade insbesondere Voodoo Child mit der großen Länge des Stückes und mit dem ja, mit dem verschossenen Mittelteil da drin hat uns einfach fasziniert. Also es war so ein bisschen, wir haben uns so ein bisschen was Besonderes gefühlt, weil es war halt auch so ein bisschen avantgardistisch. Es waren halt nicht die Bee Gees oder die Beatles, sondern wer Jimi Hendrix hörte, der naja, der war schon was Besonderes in unserer Zeit damals.
Du hast mir was geschrieben von einer Kellersituation, eine Kaschemme oder wo wart ihr da, als ihr das gehört habt?
Naja, ich weiß nicht, wirklich. Also in dieser Zeit fanden halt so die unsere Treffen untereinander häufig in irgendwelchen feuchten Kellern statt und diese berühmten dreiteiligen Matratzen, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, die wurden zu so kleinen Stapeln aufgeschichtet. Es war fast kein Licht und irgendwo ein Dualplattenspieler, was Besseres hatten wir ja damals nicht, musste uns die Musik liefern und naja, der entsprechende Dope-Dunst durfte auch nicht fehlen.
Thomas, die Chianti-Flasche, als Wunde, wo die Kerzen drauf gebrannt haben.
Ja.
Mit Bast eingehüllt, ne?
Ja, ich glaube, wir haben den noch billigeren tunesischen Rotwein genossen.
Ach Gott.
Thomas, ich habe mich auf Fotos selbst davon überzeugen können. Du hattest eine richtige Jimi Hendrix-Matte damals und ja. Du hast mit Freunden der kleinen Unistadt Marburg damals für viel Aufsehen gesorgt. Erzähl.
Ja, na, das ist allerdings jetzt nicht Electric Ladyland, muss ich ehrlich sagen, sondern das ist, da ging es um das Album Band of Gypsies, was ich glaube 1970 rausgekommen ist. Und wir waren so derartige Fans und wir wollten unbedingt Jimi Hendrix mal live sehen. Und das war aber, war uns damals, ich glaube, wir waren 16, 17 nicht möglich. Und da haben wir gedacht, wenn wir den nicht sehen können, dann holen wir uns halt nach Marburg, in unsere kleine Universitätsstadt hier. Und hatten die spinnerte Idee, wir drehen einen Film, Jimi Hendrix kommt nach Marburg. Und dieser Film sollte drei Szenen haben. Jimi Hendrix kommt am Marburger Hauptbahnhof an. Die zweite Szene war, Jimi Hendrix spielt Machine Gun auf einem Panzer, der oben auf dem Truppenübungsplatz auf der Tannenberg-Kaserne stand. Und der dritte gibt ein Free-Konzert, was ja damals so das Tollste war, im Marburger Schülerpark. Das ist hier so der Stadtpark. Diese drei Szenen wollten wir drehen. Leider ist es zu Szene 1 und Szene 3 nie gekommen. Ich glaube, das war uns einfach ein bisschen peinlich. Das war uns ein bisschen zu öffentlich. Aber Szene 2 haben wir wahrhaftig gedreht. Wir hatten einen Freund mit einer Super-8-Kamera und ohne Ton. Und haben uns aus Pappkartons, so, das war so ein bisschen so Selbstironie. Wir fanden Hendrix toll, aber wir hatten natürlich kein Equipment und haben dann aus Pappkartons Boxen und Verstärker gebaut. Auf die Box haben wir dann Box geschrieben und auf den Verstärker Verstärker. Und haben das alles im Stadtbus auf die Tannenberge hoch transportiert. Eine E-Gitarre hatten wir dabei. Der Bass musste leider einen Federballschläger darstellen. Und ich hatte auch so ein Schlagzeug, ich war der Schlagzeuger, Buddy Miles aus Pappsachen. Und dann haben wir uns wahrhaftig dort auf dem Panzer aufgebaut, haben Machine Gun laufen lassen, irgendwie von der Kassette und haben dazu getrommelt, gitarrisiert und Bass gespielt. Ich hatte, mein Schlagzeug war aus Pappe und so ging ein leichter Windzug über den Tannenberg da und ich musste immer die Becken festhalten. Bei jedem Windhauch flogen die Becken durch die Gegend. Habe ich noch deutlich in Erinnerung. Leider ist der Film verschollen, aber ich habe halt noch 4 oder 5 Fotos von damals.
Wirklich, wie wunderbar. Es gibt ja diesen Michael Wulffes-Film, der Tag, an dem die Beatles beinahe nach Marburg kamen, beruht auf einer wahren Geschichte. Jetzt gibt es also auch einen verschollenen Film, der Tag, an dem Jimi Hendrix beinahe nach Marburg kam.
Also vielleicht noch ein Satz zu der Szene in dem Bus. Es ist ein ganz öffentlicher Stadtbus gewesen. Ich hatte von meiner Schwester so Blümchenhosen und so weiter aus der Hippie-Zeit, alles ein bisschen eng. Aber es ging irgendwie und die Marburger Bevölkerung, die war so ein bisschen gespalten. Es gab einen Teil, die dachten, wir sind wirklich irgendwelche Showgrößen, wie wir da auftraten. Wir haben gar nicht
Tennisspieler.
Dass die Box aus Pappe war. Und die anderen waren natürlich die üblichen, also wir hatten die Haare hochtopiert und so. Und ja, könnt ihr nicht mal zum Friseur gehen, sollt lieber mal was lernen und irgendwie mit Läusen in den Haaren und so weiter. Also es war schon in dem Bus, haben wir für ordentlich Aufruhr gesorgt.
Was für eine wundervolle Geschichte. Vielen Dank, Thomas.
Ja, gerne.
Mach's gut. Ja, tschüss. Bemerkenswert an Electric Ladyland ist auch, dass neben solchen ausufernden Werken wie Voodoo Child der schlichte Rock'n'Roll nicht zu kurz kommt, nur eben neu interpretiert. Hier ist Come On, Let the Good Times Roll.
People talking, but they just don't know what's in my heart and why I love you so. I love you, baby, like a mine of love gold. Come on, sugar, let the good time roll. Hey! So many people live and make believe. They keep a lot of dirt up their sleeve. But my love, baby, isn't the kind that fools. Come on, baby, let the good times roll.
Let the good times roll, klingt alles so locker flockig von der Hand runtergespielt, steckt aber auch für Gitarrengötter wie Jimi Hendrix ganz normale und harte Probearbeit dahinter. Ich finde es immer wieder sehr beruhigend, das zu wissen. Es klingt eben auch bei den ganz Großen nach Proberaum, nach probenden Amps und einem noch nicht wirklich perfekten Sound. Danke Wolfgang, dass du uns aus deiner Sammlung so schöne Outtakes mitgebracht hast. Hier mal ein Probemitschnitt von Come On, Let the Good Times Roll, wie es am Anfang so geklungen hat.
What's in my heart and why I love you so? I love you, baby, like a mine of love gold. Come on, baby, let the good time roll. And make believe. Keep a whole lot of dirt up their sleeve. My love, baby, isn't the kind that fools. Come on, sugar, let the good times roll.
Das klingt schon sehr nach Proberaum, aber irgendwie auch heimlich. Wie schön, dass es solche Outtakes gibt und wie gut, dass es Sammler wie Wolfgang gibt, die sowas aufheben. Dankeschön dafür. das erinnert uns, alle, die Musik gemacht haben, wissen genau, wie es in dieser Situation jetzt im Studio war, wie es gerochen hat, wie sich das anfühlt, wenn die Gitarren schon stärker proben und wenn eben alles nicht so super soundpoliert ist. Bevor wir jetzt über All Along the Watchtower reden, den größten Hit von Electric Ladyland, lass uns noch mal ein bisschen versuchen, uns der Person von Jimmy zu nähern, vor allem in Bezug auf seine Deutschlandaufenthalte. Da gibt es ein paar ganz interessante Geschichten. Electric Ladyland war das letzte Album, das er zu Lebzeiten fertigstellen konnte, und auch sein letztes Konzert fand in Deutschland statt, am 6. September 1970, nur 12 Tage vor seinem Tod, Wolfgang.
Ja, er war auf Fehmarn eingeladen, und Fehmarn war ja ein bisschen Katastrophenfestival, muss man sagen, was man so liest und hört über Berichte. Katastrophales Wetter, er konnte nicht auftreten. Das Hotel, in dem die Musiker alle untergebracht waren, haben die leer getrunken natürlich irgendwann mal. Und Alexis Korner musste immer wieder die Leute beruhigen: Jimmy kommt, Jimmy wird auftreten. Hamburger Rocker haben gewütet, und dann hat sich das Management natürlich, muss man heute sagen, beschwert bei dem Veranstalter, dass sie den größten Rockgitarristen aller Zeiten engagieren und dann so ein Bauernfestival bieten. Das war natürlich unter aller Kanone, und Jimmy hat es aber nicht interessiert, das fand ich echt extrem gut. Er hat ein volles Konzert gespielt, die Sonne hat auch geschienen. Bei dem Auftritt natürlich ziemlich übel, dass offensichtlich Billy Cox, also sein Bassist damals, irgendwas in ein Getränk gemixt bekommen hat und paranoide Zustände entwickelt hat, schon auf der Bühne. Zeit. Also wenn ich unter solchen Umständen noch so Bass spielen könnte, kein Problem. Aber der ist sofort danach nach London geflogen und musste behandelt werden. Also das war weniger kein Highlight, sagen wir mal so, das Konzert.
Ein echtes Highlight sind wunderbare Anekdoten aus einer Zeit etwas vorher, als Jimmy schon mal in Deutschland war und mit seinem Konzertveranstalter Fritz Rau so manches erlebt hat. Und der hat daraus in seinen Erinnerungen berichtet, Katharina, da gibt es zwei sehr lustige Geschichten.
Genau, Fritz Rau hat ja damals die Bluesmusiker, die Blues-Szene nach Deutschland geholt. Also das war sein Verdienst. Hier nochmal Hut ab und vielen Dank. Es gibt eine schöne Story bei ihm zu Hause. Ich nenne sie mal die Vogel-Story. Der Wellensittich von Fritz Rau ist nämlich in das opulente Haar von Jimi Hendrix geflogen und hat sich dort niedergelassen und ist nicht mehr weggekommen, weil sich seine kleinen Füßchen verheddert haben. Und dann gab es großes Toro Waburo im Hause Rau. Und der Vogel muss sich dann anscheinend, weil er so Panik hatte, dann noch auf dem Kopf von Jimi Hendrix entleert haben, bevor es dann wieder losging. Aber das ist die eine Geschichte, und die andere Geschichte ist.
Man spricht ja nicht umsonst von einem Vogelnest bei so einer Version.
Ja. Ja. Und die andere Geschichte ist die, dass Fritz Rau Jimi Hendrix zum Essen eingeladen hat. Ich nenne sie mal die Spätzle-Story. Und er wollte Jimi Hendrix sein Soul Food präsentieren. Und das waren eben Spätzle mit Würstle.
Linsen.
Es waren
Linsen.
Ah, Linsen. Ja. Ah, es waren Linsen.
Linsen und Spätzle. Ah, wir haben ja einen hauptberuflichen Schwaben am Start, oder, Wolfgang?
Wolfgang, erzähl du doch die Geschichte. Wolfgang, erzähl du die Geschichte gerne.
Ja, also es war so, dass Fritz Rau Jimmy dann nach Hause zu sich eingeladen hat während der 69er Tournee, die er organisiert hatte, und er wollte ihm, wie du sagst, schon sein Soul Food präsentieren und die Frau von Fritz hat Linsen und Spätzle auf den Tisch gebracht. Dann hat er am Anfang anscheinend irgendwie ganz kurz drin rumgestochert, hat sich auf die Toilette verabschiedet und ward nie mehr gesehen. Und sein Manager Gary Stickles hat dann entschuldigenderweise gesagt, ja, er wollte dich jetzt nicht kränken, Fritz, aber das ist nicht zu verdauen für jemanden, der es nicht kennt. Und da muss man dem guten Jimmy leider recht gebe, das ist wirklich nicht jedermanns Geschmack.
Zwei wunderschöne Geschichten, die sich ein Drehbuchautor nicht hätte besser ausdenken können. Das ist
auf gar keinen Fall. Wenn du jemanden loswerden möchtest, dann präsentiere ihm so ein Essen.
Zum Schluss kommen wir noch zum größten Hit auf Electric Ladyland, All Along the Watchtower. Spielen wir gleich in voller Länge, nur zur Erinnerung, die Nummer klingt so.
must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief.
Im Original ist der Song von Bob Dylan und das klang dann ursprünglich so.
There must be some way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth.
All Along the Watchtower in der Originalversion von Bob Dylan. Huch, spontane Assoziation war jetzt Driver's Seat. Klingt auch ganz ähnlich. Genau. War wahrscheinlich auch die Inspiration. Aber wir sind ja hier nicht bei Sniff and Tears, sondern bei Jimi Hendrix und All Along the Watchtower in der Bob Dylan-Version. Nicht immer war der Meister auch der beste Interpret seiner wunderbaren Songs. Hat er in diesem Fall übrigens auch so gesehen, Katharina?
Ja, da sagst du wahre Worte, Frank. Also andere haben oft seine Songs größer gemacht, als er selbst das konnte. Aber Dylan selbst hat Jimi Hendrix sehr bewundert und er hat auch diese Coverversion, die Hendrix da von All Along the Watchtower abgeliefert hat, sehr, sehr, sehr geschätzt. Wenn man sich Dylan anschaut, er hat ja auch 65 dann angefangen zur E-Gitarre zu greifen. Also man kann sich schon vorstellen, dass er Jimi Hendrix da auch bewundert hat. Das ist ganz klar. Hendrix selbst hat auch Bob Dylan sehr geliebt und er liebte vor allem die Färbung und den Ton seiner Worte und besonders auch die Reihenfolge der Akkorde. Die sind jetzt hier bei All Along the Watchtower tatsächlich nicht so kompliziert. Es sind im Prinzip nur drei Akkorde, die wiederholen sich immer wieder, so kann man es sagen. Und dadurch kriegt es auch dieses Eingängige, was ja Dylan oft hat, dieses immer Wiederholende und fast Monotone. Und Jimi Hendrix nimmt das jetzt und macht das ein bisschen mystischer. Und Dylan hat später mal gesagt, er hat diesen Song dann auch auf Konzerten gespielt, also nach dem Tod von Jimi Hendrix. Und er findet es total merkwürdig, weil wenn er ihn singt, hat er immer das Gefühl, er zollt Jimi Hendrix Tribut. Also irgendwie ist dieser Song ist auch für Dylan ein Jimi Hendrix Song geworden.
Das ist ja eine riesige Ehre. Ein Song sich quasi verändert und der Meister, der ihn selber geschrieben hat, nimmt diese Änderung für sich an. Das ist toll. Eine tolle Geschichte.
Die Katharina hat es sehr gut beschrieben. Jimmy war totaler Bob Dylan-Fan. Er hat sogar in seinem Fluggepäck ein Songbook von Dylan dabei gehabt. Der hat drei Songs gespielt: Drifter's Escape, Like a Rolling Stone und halt eben All Along the Watchtower. Und dieser Song, der treibt ja unheimlich an und enthält meiner Meinung nach das beste Gitarre-Solo der Rock-Geschichte. Besser geht's nicht.
Mich würde es aber trotzdem noch mal interessieren, gibt es eine Interpretation, worum es in etwa geht in dem Song?
Ja, also der Text ist sehr, sehr schwer zu verstehen und Dylan selbst sagt, sehen Sie, wenn Sie das Album gehört haben, haben Sie etwas zum Nachdenken. Also, und das trifft genau auf diesen Song zu.
Okay.
Er hat sich hier vom Alten Testament inspirieren lassen, vom Buch Jesaja. Es geht um die Vertreibung der Juden aus Ägypten und die letzten beiden Strophen sind eigentlich die ersten beiden. Also da liegt auch schon irgendwie so die Verwirrung im Argen. Also das ist wirklich ein Song, über den man nachdenken muss. Und wenn man sich den Text mal zu Gemüte führt und die Strophen dann vertauscht, dann hat man ein bisschen die Möglichkeit, ihn zu verstehen. Aber Dylan selbst sagt, ja, da haben Sie was zum Nachdenken. Und wie wir Dylan kennen, er hat es ja auch nie aufgelöst.
Was zum Nachdenken ist immer gut. Wolfgang, in deiner Sammlung hast du etliche Bootlegs oder auch offizielle Veröffentlichungen von Material aus Sessions zu Electric Ladyland. Wir hatten es ja vorhin schon davon. Und da gibt's einen ganz interessanten Mitschnitt von einer Probeaufnahme zu All Along the Watchtower mit prominenter Besetzung.
Ja, und zwar mit Brian Jones am Klavier. Ja, völlig überraschend. Brian Jones und Jimmy waren richtig gute Freunde und er ist ja mit Jimmy dann auch Tag darauf nach Amerika geflogen, um ihn in Monterey dann persönlich auch auf der Bühne anzukündigen. Und da sollte man mal reinhören, dass man weiß, so geht's nicht.
Ah, herrlich.
Ja.
Ja, ich habe auch mit Wasser gekocht.
Ja. Der da so schräg Klavier spielt, das ist Brian Jones von den Rolling Stones.
Genau.
Der spielt dieses schräge Klavier ein, richtig? Völlig korrekt.
Es ist wunderbar. Ja. Ich finde es so tröstend, dass auch in den Kreisen der Allergrößten nur mit Wasser gekocht wurde. Und,
ja, natürlich.
Okay. Und schön, dass sie es auch gemacht haben. Also, dass sie auch zusammen sich hingesetzt haben und das einfach probiert haben, ja. Und man musste sich das ja noch raushören, das Zeug. Also das war ja nicht, dass man hier ins Netz gegangen ist und sich die Akkorde rausgesucht hat, sondern die haben sich ja echt die Platte aufgelegt und sich das rausgehört.
So war's. Das war wieder richtig schön heute. Richtige Insider-Einblicke in die Aufnahme von Electric Ladyland. Wolfgang, ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei sein konntest. Super, dass wir das gemacht haben.
Bitte, bitte. Gern geschehen, Frank.
Vielen Dank, Katharina, dass du dabei warst.
Sehr, sehr gern. Und vielen Dank, Wolfgang. Es hat mir große Freude gemacht.
Ja, mir auch, und Katharina. Super recherchiert.
Und vielen Dank fürs Zuhören, sagt Frank König. Hier kommt The Jimi Hendrix Experience mit All Along the Watchtower.
There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey!
Ein Album, ein Stück Geschichte. Die S4 1 Meilensteine.